Info. Themenabend.
Heute mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unser Thema: Pulverfass Syrien. Wie gefährlich ist die Konfrontation zwischen USA und Russland? Syrien kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus und nun wird es auch international brisant. US-Präsident Trump hatte gestern mal wieder einen Tweet abgesetzt und diesmal sieht sich die Welt am Rand einer militärischen Konfrontation zwischen den Atommächten USA und Russland. Denn Trump hat nicht nur einen Raketenangriff auf Syrien nach dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff im syrischen Duma angekündigt, sondern auch Russland provoziert. Moskau wiederum warnte die USA vor einem Vergeltungsangriff. Mittlerweile hat der US-Präsident seine Ankündigung etwas entschärft, weil er habe ja gar nicht gesagt, wann es soweit sei, noch werde beraten. Und auch Russlands Präsident Putin mahnt inzwischen zur Zurückhaltung, aber es bleibt das tiefe Zerwürfnis zwischen Russland und den USA, das auch den UN-Sicherheitsrat blockiert. Befinden wir uns also schon in einem neuen kalten Krieg? Und wie kommen beide Seiten jetzt gesichtswahrend aus der brisanten Situation heraus? Und wo steht Europa? Unser Themenabend heute hier auf NDR Info mit folgenden Gästen. Es sind drei Herren, deswegen mache ich das Ganze alphabetisch. Martin Ganselmeier. Das ist der Leiter des ARD-Hörfunkstudios in Washington. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Außerdem bei uns Hermann Krause, quasi das Pendant in Moskau, der Leiter des ARD-Hörfunkstudios. Auch an Sie einen schönen guten Abend.
Dobry wieczór, guten Abend.
Und zugeschaltet in Berlin ist der Nahost-Experte Professor Uda Steinbach. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Schönen guten Abend.
Beim Themenabend hier auf NDR Info üblich, wir haben jetzt 30 Minuten unsere Expertenrunde zur derzeitigen Lage und ab 21.05 Uhr freuen wir uns dann auf Ihre Fragen. Aber rufen Sie sich jetzt schon an, sichern Sie sich den besten Startplatz 0800 44 1777. Nochmal die kostenfreie Nummer 0800 44 1777, aber Sie können uns natürlich auch mailen unter ndr.de/redezeit. In der ersten halben Stunde wollen wir tatsächlich noch mal klären, wie ist der Stand jetzt? Es wird angeblich viel telefoniert zwischen Moskau und Washington, Berlin und Paris, Ankara und Moskau. Und es sieht ein bisschen nach Zurückrudern aus in den USA. Martin Ganselmeier, was ist Ihr Eindruck?
Ja, danach sieht es aus. Ich glaube nicht, die grundsätzliche Frage, ob es eine Reaktion geben wird, ich glaube, da steht nach wie vor so gut wie fest, dass es eine militärische Reaktion geben wird. Aber was den Zeitpunkt angeht und vor allem, dass man sich wirklich abstimmt und dass man auch wirklich triftige Beweise hat, von wem dieser Giftgaseinsatz stammt. Und da war einfach der Tweet von US-Präsident Trump gestern völlig kontraproduktiv. Das hat er, glaube ich, selbst gemerkt. Deswegen hat er heute Morgen auch ganz andere Töne angestimmt. Verteidigungsminister Mattis hat sich geäußert heute in einer Anhörung im Kongress. Das war sehr interessant. Und da hat er gesagt, ja, wir prüfen derzeit militärische Optionen, legen die auch dem Präsidenten vor. Ganz wichtig, nicht noch mehr Zivilisten sollen sterben und es soll nicht eskalieren. Also mit Blick auf Russland will man da vorsichtig sein. Es gibt ein Telefon, wo Russland und Amerika sich austauschen. Ich nehme an, dass da über diese Kanäle auch kommuniziert wird. Und insofern ist es eine vernünftigere Position heute, aber ich glaube nicht, dass man sich jetzt Hoffnung machen darf, dass es keinen Militärschlag geben wird.
Herr Krause, gerade eben hat Herr Ganselmeier schon angesprochen, diese berühmte Telefonleitung, die angeblich steht, beide Seiten haben das betont, aber die beiden mächtigen Herren haben ja noch nicht miteinander gesprochen.
Nein, und ich denke auch, das wird nicht passieren. Warum sollte Putin mit Trump sprechen? Er hält sich sowieso sehr zurück. Wir haben hier nur die Äußerung gestern, als er im Kreml Botschaftern die Ernennungsurkunde gegeben hat. Da hat er zur Besonnenheit aufgerufen, aber er ist gar nicht auf Syrien eingegangen. Also das ist auch interessant, dass der Kreml-Chef sich bisher da nicht geäußert hat, sondern er überlässt das der Sprecherin des Außenministeriums, die dafür bekannt ist, dass sie Gift und Galle versprühen kann. Das hat sie heute auch wieder gemacht und hat natürlich die USA beschuldigt und den Westen und alle, die jetzt diesen Militärschlag planen, ohne Grund, wie hier gesagt wird, denn es gäbe ja keine Beweise. Russische Militärs wären bereits in Ost-Ghuta gewesen, beziehungsweise in Duma, das ist ja ein Stadtteil dort, und hätten Proben genommen und hätten festgestellt, es hat keinen Giftgasangriff gegeben. Und diese Position ist die offizielle Position. Und ansonsten heißt es, man bereitet sich vor auf das, was da kommt. Da gibt es dann unterschiedliche Versionen. Es gibt Falken, die sagen, wir müssen jetzt zeigen, dass wir in der Lage sind, derartige Angriffe, wenn sie denn mit Raketen kommen, mit Tomahawk-Raketen kommen, abzuwehren. Das sind die einen, und die anderen, die eher vielleicht, wenn man sie als Tauben im Kreml bezeichnen will, die sagen, langsam, langsam, unsere Militärs werden miteinander telefonieren, haben Kommunikationsdrähte, und wir hoffen, dass das Pentagon uns informiert, wohin die Raketen denn geschickt werden, wo sie einschlagen und wann sie einschlagen.
Wir kommen gleich auch noch zu dem Punkt, ob denn schon geklärt ist, ob es wirklich ein Giftgasanschlag war. Aber erstmal noch die deutsche Stimme, denn so sehr der Westen sich jetzt auch nicht entzweien lassen will, bei militärischen Aktionen wie derzeit von USA, Frankreich und Großbritannien im Gespräch, da macht Deutschland nicht mit. Das hat Kanzlerin Merkel heute sehr deutlich gesagt.
Deutschland wird sich an eventuellen, es gibt ja keine Entscheidung, ich will das nochmal deutlich machen, militärischen Aktionen nicht beteiligen, aber wir sehen und unterstützen, dass alles getan wird, um Zeichen zu setzen, dass dieser Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel ist.
Die Frage an Sie, Herr Professor Steinbach. Sie spricht selten so deutlich und sie lässt auch hier schon wieder ein Fragezeichen stehen, denn was kann denn eine deutliche Reaktion Deutschlands auf diesen mutmaßlichen Gifteinsatz in Syrien sein?
Die deutschen Spielräume sind natürlich extrem gering. Und ich denke einmal, dass die Kanzlerin schon recht hat. Warum sollen wir uns jetzt militärisch beteiligen? Wichtig aber ist in der Tat, dass wir uns wieder für Syrien engagieren. Das ist unser Problem. Das war bisher das europäische Problem, auch das amerikanische Problem, dass man sich für Syrien überhaupt nicht mehr engagiert, fast möchte man sagen, nicht mehr interessiert hat. Jetzt ist dieser Giftgaseinsatz geschehen. Meine Einschätzung ist, es ist eigentlich irrelevant, ob er geschehen ist oder nicht und von welcher Seite. In Syrien sind bei Nicht-Giftgaseinsätzen viel mehr auf einen Schlag umgekommen als diesmal. Das heißt, die eigentliche Herausforderung ist nicht das Giftgas, sondern ist die Frage, wie beenden wir den Konflikt? Und jede Partei, die etwas Konstruktives dazu beitragen kann, muss willkommen sein. Wir haben vor wenigen Tagen den Gipfel erlebt. Das war eines der traurigsten Erlebnisse der letzten Jahre. Den Gipfel in Ankara, da sitzen die Russen, da sitzen die Türken, da sitzen die Iraner und machen sich Gedanken über Damaskus. Aber eigentlich machen sie sich nicht Gedanken über Damaskus, sondern machen sich Gedanken über sich selbst und ihre eigenen Interessen und wie sie miteinander umgehen. Also wenn hier eine substanzielle, klare, rationale, geplante Einmischung des Westens stattfinden würde, dann könnte man das eigentlich nur begrüßen. Das Problem ist, wie gesagt, nicht der Einsatz, der Schlag, der von den amerikanischen Seiten zu erwarten ist, möglicherweise auch von den Franzosen und von den Briten, sondern die Frage, ist er geplant, hat er ein Konzept oder ist es einfach ein Drauflosballern?
Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon Interessen angesprochen und in Syrien haben sehr viele noch weitere Länder ganz unterschiedliche Interessen. Aber kommen wir nochmal zur Interessenlage der jetzt beteiligten Streitpartner, möchte ich es mal nennen, zurück. Zum einen Russland. Herr Krause, welches Interesse hat Syrien in Russland? Andersrum.
Umgekehrt, ja. Das ist ja eine Geschichte, die sich vor einigen Jahren entwickelt hat bereits, als ich möchte mal ein kleines Stückchen zurückgehen, als Obama zu Putin gesagt hat, Russland wäre eine Regionalmacht. Ich glaube, das war ein Satz, den hat man ihm hier sehr übel genommen. Und dann hat wahrscheinlich der Kreml darüber nachgedacht, was kann man tun, um diesen anderen Partner, den Amerikanern, zu zeigen, dass man keine Regionalmacht ist. Und Syrien bot sich mehr oder weniger an. Der Irak und Libyen sind von den Amerikanern mehr oder weniger zerstört worden. Und aus dem Grunde war dann die Überlegung von Putin, in Syrien sich militärisch zu engagieren. Man hat enge Beziehungen sowieso über Jahrzehnte schon zu Syrien unterhalten. Und dann kam die Bitte auch von Assad zu helfen, denn ohne ihn, ohne russische Unterstützung wäre Assad nicht mehr da, wo er jetzt ist. Und da ist Putin doch quasi in diese hineingesprungen in eine Situation, wo Amerika nicht wusste, was es machen soll. Europa, wie Herr Steinbach auch schon gerade sagte, völlig untätig war. Und dieses Vakuum hat er genutzt und hat sich engagiert und hat dann so gezeigt, dass Russland im Nahosten eine wichtige Rolle spielt und hat dann mehr oder weniger ja dafür gesorgt, gesorgt, dass Assad einerseits im Sattel sitzt, fest im Sattel sitzt, dass er Präsident bleibt, einerseits. Andererseits hat er den IS bekämpft. Das darf man auch nicht vergessen. Donald Trump hat ja heute behauptet, die Amerikaner hätten den IS beseitigt. Daraufhin hat man hier nur noch mit großem Sarkasmus reagiert. Das ist ganz eindeutig den Russen zuzuschreiben. Das hat er geschafft und er hat es geschafft, dass Assad nicht gehen muss. Und seine Politik ist es natürlich auch dafür zu sorgen, dass dieser Staat Syrien nicht auseinanderfällt. Und ohne russische Hilfe wird dies nicht gelingen. Man weiß nur nicht, wird er über Jahre dort noch engagiert sein? Wird Russland da noch engagiert sein? Wird er sich irgendwann zurückziehen können? Im Moment sieht es nicht danach aus. Im Moment sieht es eher so aus, als wenn Russland sein militärisches Engagement dort verstärken muss.
Und inwieweit verhallen denn Appelle im Moment, wo es immer darum geht, dass man auch Putin auffordert, an ihn appelliert, doch seinen Einfluss auf Assad geltend zu machen? Wie viel Einfluss hat er wohl wirklich?
Er hat sicherlich großen Einfluss, aber ich denke, es ist auch nicht recht, dass da Chemiewaffen eingesetzt werden. Ob er das verhindern kann oder ob Assad das überhaupt auch weiß oder ob es in den Streitkräften Leute gibt, die sich da selbstständig gemacht haben, das kann man eigentlich gar nicht so einschätzen. Das ist ja in einem Krieg ist alles möglich und die Situation dort ist nicht so unter Kontrolle, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also ich denke, es ist dem Kreml natürlich auch nicht sehr angenehm zu wissen, dass jetzt wieder aufgrund von Chemiewaffenvorwürfen möglicherweise da ein militärischer Konflikt bevorsteht. Nein, die Politik Putins war eigentlich mit den, Herr Steinbach erwähnte das schon gerade, mit dem Iran und mit der Türkei dafür zu sorgen, dass es gewisse Zonen gibt, in denen Frieden herrschen soll, in denen es keine Kampfhandlungen mehr geben soll und aus denen der IS dann vertrieben wird. Und dann wollte man über eine Nachkriegsordnung reden, dass da alle ihre großen Interessen haben, natürlich der Iran an erster Stelle, das darf man nicht vergessen. Aber die Politik Putins war eigentlich eher darauf ausgerichtet, dass es mehr oder weniger doch zu einer friedlichen Situation in Syrien kommt.
Soweit also Ihre Einschätzung zur Interessenlage Russlands. Jetzt stellen wir die Frage auch nach Washington. Und ich weiß, Herr Ganselmeier, es ist mit dem derzeitigen Präsidenten doch ein bisschen schwieriger. Das zeigen ja auch die vielen Tweets, die hin und her gehen.
Allerdings, also eine wirklich kohärente Syrien-Strategie der Trump-Regierung gibt es nicht. Das muss man ganz eindeutig sagen. Ich erinnere nochmal daran, vor 10 Tagen hat Trump auch aus der Hüfte geschossen, ohne Abstimmung mit seinem Verteidigungsminister gesagt, er werde die rund 2000 US-Soldaten, die im Moment in Syrien sind, abziehen, sofort nach Hause holen. Die Mission sei erfüllt, der IS ist besiegt und insofern gäbe es auch keinen Grund mehr, in Syrien zu bleiben. Das hat natürlich Verteidigungsminister Mattis auch schockiert und ich glaube, da hat man auch versucht, hinterher das zurückzurudern. Unter Obama gab es 2 Ziele in Syrien, den IS zu besiegen und Assad zu beseitigen. Und das Beseitigen von Assad, das wurde immer deutlicher in der Endphase der Obama-Regierung, das wird wohl nichts, das wird länger dauern. Offiziell aufgegeben hat man das Ziel nicht. Bei Trump gibt es sehr widersprüchliche Signale, was mit Assad passieren soll. In seinen jüngsten Tweets hat er Assad ja immer das Tier genannt. Und das hört sich ja doch so an, als ob er daran festhält, dass Assad weg muss. Aber zwischenzeitlich gab es auch mal Signale, naja, vielleicht kann man doch mit dem für eine Übergangszeit weiterarbeiten und muss dann sehen. Mattis, der Verteidigungsminister, der wirklich die Stimme der Vernunft in der Trump-Regierung ist, der hat heute nochmal sehr deutlich gesagt, unabhängig von diesem Militärschlag, den man jetzt vorbereitet, ist es ganz wichtig, den Genfer Friedensprozess wieder zu beleben und voranzubringen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sinnvoll und wichtig wäre. Mattis hat allerdings auch gesagt, das große Problem dabei ist, dass Russland dort ständig blockiert. Aber Mattis, wenn es nach Mattis ginge, würde man versuchen, mit den Vereinten Nationen gemeinsam den Genfer Friedensprozess voranzubringen, um dann da endlich eine Lösung zu finden, diesen Krieg, diesen schrecklichen Krieg zu beenden.
Der ja schon seit 7 Jahren andauert. Die Frage an Sie als Nahost-Experten, Herr Professor Steinbach. Täuscht das Bild oder spielen sich solche Konflikte tatsächlich sehr oft im Nahen Osten ab?
Sie spielen sich sehr häufig im Nahen Osten ab. Das gilt für den Nahostkonflikt, der 1948 begonnen hat und immer noch nicht beigelegt worden ist. Das gilt für den irakischen Krieg von 1980 bis 1988. Und das gilt für diese chaotische Situation, die wir jetzt in weiten Teilen des Nahen und Mittleren Ostens erleben. Das ist richtig. Und wo liegt das Problem? Das Problem liegt darin, dass der Nahe und Mittlere Osten in einer Zeit prekärer innerer Verhältnisse in den jeweiligen Staaten allein gelassen worden ist. Wir haben uns immer wieder beklagt darüber, über die amerikanische Politik, früher über die britische, französische Politik. Aber irgendwie hatten die etwas Stabilisierendes. Und nun hat sich Obama mit einem Mal entschieden, herauszugehen aus dem Nahen und Mittleren Osten, nachdem sich sein Vorgänger da involviert hatte. Und in dieser Situation kämpfen dann mit einem Mal die Parteien in Syrien, ethnische Gruppen, religiöse Gruppen im Irak, die Saudis gegen die Iraner. Und in diesem Chaos ist kein Halt mehr, ist keine Achse mehr, ist keine Perspektive mehr, sodass, wenn wir zurückkommen jetzt auf Syrien, das oberste Ziel sein muss, diesen Konflikt beizulegen. Und die drei Parteien, die das im Augenblick versucht haben, ich habe sie vorhin genannt, sind dazu nicht in der Lage. Es ist völlig richtig, es ist gerade gesagt worden, der Genfer Prozess muss wiederbelebt werden. Aber an dem Genfer Prozess sind weder die Russen, noch die Iraner, noch die Türken interessiert. Mhm. Also wie kann man eine Partei jetzt wieder ins Spiel bringen, die tatsächlich an dem Genfer Prozess interessiert werden? Und wenn das die Amerikaner wären, wenn da eine rationale Intention dahinter stünde, unterstützt von den Europäern, dann wäre das eine gute Strategie, ob ein Militärschlag vorher notwendig ist oder ob man vorher sich sozusagen auf das richtige Gleis abstellt.
Jetzt haben Sie zum einen gesagt, dass der Konflikt in Syrien beendet werden muss. Das ist sicherlich unstrittig aus unser aller Perspektive. Aber wenn wir nochmal zurückkommen auf diesen aktuellen Konflikt USA-Russland, kann man dann sogar so weit gehen zu sagen, es geht nicht um Syrien, sondern es ist jetzt ein Konflikt, der ja via Syrien ausgetragen wird?
Ja, ganz gewiss. Ich meine, wir haben das an der kurdischen Region erlebt. Als die Türken sich entschlossen haben, nach Afrin hineinzugehen, völkerrechtswidrig, da waren die Amerikaner noch da und die Russen haben das unterstützt. Warum haben sie das unterstützt? Weil sie in der Hoffnung sich begeben haben, als könnten da zwei NATO-Partner, die Türkei und Amerika, gegeneinander antreten. Dann haben sich die Amerikaner zurückgezogen und haben Afrin den Türken überlassen. Und jetzt ist die nächste Frage, wie wird das mit Manbij sein? Was werden die Amerikaner den Türken Widerstand leisten oder werden sie sich auch da herausziehen? Und Russland kann in aller Seelenruhe zuschauen, wie das geschieht, wie sich zwei NATO-Partner an einem unbedeutenden Platz des Konflikts, nämlich im nördlichen Syrien, in der kurdischen Region, gegeneinander in Stellung bringen.
Und heute Abend soll noch mehr telefoniert werden. Sie haben gerade die Türkei erwähnt. Der türkische Präsident Erdogan sagt, er hat gestern schon mit Donald Trump telefoniert. Heute Abend will er bei Wladimir Putin anrufen. Welche Rolle wird also die Türkei in Syrien übernehmen?
Die Türkei spielt eine verhängnisvolle Rolle. Ganz am Anfang des Konflikts hatte Erdogan recht. Er hat nämlich damals gedacht, im Jahre 2011, 2012, 2013, der Westen würde ihn unterstützen, man würde sehr schnell den Bashar al-Assad in Damaskus loswerden, dann könnten die Flüchtlinge aus der Türkei nach Syrien zurückkehren und wir hätten ein neues Syrien. Da lag Erdogan ganz richtig. Nur der Fehler war, dass die internationale Gemeinschaft nicht mitgespielt hat. Weder die Amerikaner noch die Europäer. Und dann hat sich Herr Erdogan vielfältig verstrickt in all die Fallstricke, die in dieser Region sind. Das sind die ethnischen Konflikte, das sind die religiösen Konflikte. Dann hat er sich in den Irak locken lassen, nach Syrien locken lassen. Er hat den Konflikt mit den Saudis, mit den Ägyptern übernommen. Er hat sich mit den Israelis angelegt. Und vor dem Hintergrund noch einmal mein Urteil, die Türkei kann in dieser Situation keine Rolle spielen. Ihre Priorität, die Priorität des Herrn Erdogan, liegt nicht in Damaskus, sondern liegt darin, den Kurden zu verhindern, dass sie irgendetwas wie einen eigenen Staat oder eine vorstaatliche Existenz aufbauen.
Sie hören NDR Info und gerade auch den Themenabend Pulverfass Syrien. Wie gefährlich ist die Konfrontation zwischen USA und Russland? Gerade sind wir noch in unserer Expertenrunde, aber in gut 15 Minuten sind die Leitungen dann auch ins Studio geschaltet. Sie können sich beteiligen. Rufen Sie jetzt schon an 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777 oder schreiben Sie uns unter ndr.de/redezeit. Das geht natürlich auch. Wir kommen nochmal zurück zur Frage, dieser Aufhänger, um den es jetzt geht, der mutmaßliche, müssen wir ja noch sagen, Giftgasanschlag in Duma. Welche Rolle spielt er, beziehungsweise an welchem Punkt sind wir gerade? Also russische Soldaten haben in Duma gesagt, wir haben da nichts gefunden. Nun werden wohl Experten der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen entsendet. Die sind wohl schon auf dem Weg. Am Sonnabend sollen die dann ihre Arbeit aufnehmen. Herr Ganselmeier in Washington, der US-Verteidigungsminister Mattis ist da schon sehr offen und sagt, er erwartet sich da gar nichts.
Naja, es werden im Moment noch Informationen, auch Geheimdienstinformationen ausgewertet. Er hat auch gesagt, wir haben kein eigenes Personal vor Ort. Das heißt, mit eigenen Leuten werden wir das wahrscheinlich nicht rauskriegen. Er hat zumindest nochmal dafür geworben, das abzuwarten, bis man da Klarheit hat. Das war das Verhängnisvolle des Tweets von Präsident Trump gestern, dass er im Prinzip den Eindruck erweckt hat, egal was die jetzt rausfinden und wir machen einfach voran. Insofern hat Mattis da nochmal auch um eine gewisse Zeit und auch ein geordnetes Verfahren gebeten. Und ich bin sicher, dass es im Hintergrund gestern zu einem sehr ernsten Gespräch zwischen Mattis und Trump kam. Übrigens auch heute in dieser Stunde trifft der Nationale Sicherheitsrat im Weißen Haus zusammen. Und da wird es sicherlich auch nochmal darum gehen. Hier in Amerika ist eigentlich so gut wie klar oder steht fest, dass dort Giftgas eingesetzt wurde. Die Anzeichen sprechen dafür. Es gab zahlreiche Giftgaseinsätze vorher, wo auch immer abgestritten wurde. Insofern zweifelt eigentlich keiner mehr daran. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, das zumindest abzuwarten und Klarheit zu bekommen.
Da drängt sich schon auch ein bisschen noch der Eindruck auf, das könnte jetzt auch ein bisschen Taktik sein, also auch auf Zeit zu spielen, bis sich die Gemüter vielleicht auch wieder etwas beruhigt haben.
Ja, natürlich will man auch nochmal Zeit gewinnen und eigentlich war der Plan ja ein anderer. Der Plan war, dass Mattis im Hintergrund ohne großes öffentliches Aufsehen ein Bündnis schmiedet mit Frankreich, mit Großbritannien, möglicherweise einem regionalen Partner vor Ort, Saudi-Arabien, und dann ein Militärschlag koordiniert erfolgt. Donald Trump hat diese Pläne durch seine öffentliche Äußerung durchkreuzt, hat sie öffentlich gemacht und das war sicherlich nicht im Sinne von Mattis. Insofern will man sicherlich jetzt etwas Zeit gewinnen. Das Problem ist natürlich, dass Syrien sich ganz anders darauf einstellen kann, syrische Soldaten sich möglicherweise in die Nähe russischer Einrichtungen begeben. Also das verkompliziert die Sache auch. Und Mattis hat das heute auch ganz offen in der Kongressanhörung gesagt. Wir haben eine sehr, sehr feine Balance zu gehen zwischen einerseits muss es mehr sein, dieser Militärschlag, als das, was vor einem Jahr passiert ist. Das war ja ein Warnsignal. Mehr war das ja nicht. 50 Marschflugkörper auf einen Luftlandebahn, ein paar Tage später war die wiederhergestellt. Wenn das nochmal sich so wiederholt, dann kann man nur sagen, das ist eigentlich gar nichts. Insofern muss es mehr sein, aber es darf auch nicht so viel sein, dass es zu einer Eskalation führt, möglicherweise zu einem Flächenbrand, in den Russland involviert ist. Insofern ist das die Schwierigkeit, vor der Mattis jetzt steht.
Und eben auch das Stichwort gesichtswahrend jetzt aus dieser Krise wieder herauszukommen, das dürfte vermutlich auch für beide ein bisschen schwierig sein. Herr Krause, Sie sind Leiter des ARD-Hörfunkstudios in Moskau. Wie wird denn in Moskau jetzt dieser Fall eigentlich wahrgenommen? Also gerade wenn es auch darum geht, dass ja die russische Linie ist, da war gar kein Giftgas. Wir haben jetzt schon erste andere ärztliche Berichte gehört. Und es gibt ja durchaus auch im weitesten Sinne Parallelen zum Fall Skripal, wo auch der Westen sofort einen Schuldigen gefunden haben möchte.
Ja, das ist richtig. Also es passt in das Schema, das man im Moment im Westen diagnostiziert, nach dem Motto, es ist ganz egal, was Russland sagt. Der Westen hat immer eine andere Meinung und der Westen will überhaupt gar nicht mehr auf Russland hören. Das ist ein Komplex, der hier schon seit langer Zeit besteht. Einerseits komplex, andererseits ist das eine ganz bewusste Politik, die Putin ja betrieben hat und die jetzt ja so etwas wie in eine Sackgasse führt. Und Präsident Putin wollte eigentlich nach seiner Wiederwahl etwas ganz anderes. Er wollte eine Offensive Richtung Westen starten, mit dem Ziel, bessere Beziehungen herzustellen. Das hat sein Sprecher erklärt. Aber dann kam der Fall Skripal dazwischen und jetzt kommt die Entwicklung in Syrien dazwischen. Das heißt, seine Politik war eigentlich eine ganz andere, die er sich jetzt für seine letzte Amtszeit vorgenommen hat. Aber wir erleben halt, dass man hier sagt, man wirft uns Russen alles vor. Man wirft uns vor, wir würden ehemalige Agenten vergiften, obwohl es keine Beweise gibt, obwohl es völlig unlogisch ist. Nun wirft man uns vor oder beziehungsweise wirft Assad vor, er würde Giftgas einsetzen, obwohl er das eigentlich gar nicht in Duma nötig gehabt hätte, denn die Stadt war ja schon von den syrischen Truppen erobert und so weiter. Dann verhängt man Wirtschaftssanktionen gegen Russland, der Rubel ist abgestürzt, die Aktienbörse ist abgestürzt, man weiß nicht, wie es wirtschaftlich weitergeht und dergleichen. Also man treibt, das muss man sagen, Russland in die Enge, so hier die Empfindung, und das ist natürlich sehr gefährlich. Da gibt es starke konservative Kräfte hier in diesem Land, die sagen, wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, und wenn man nicht begreift, dass man so nicht mit uns umspringen darf, dann müssen wir den Herrschaften da mal klar machen, dass wir über Waffen, über neue Waffensysteme verfügen, die gefährlich sind. Mhm. Also das ist eine Entwicklung, die darf man nicht unterschätzen. Ich glaube natürlich, dass jetzt bei diesem Angriff es nicht zu einer Konfrontation kommen wird zwischen Amerikanern und Russen, aber insgesamt ist die Stimmung so ausgelegt, dass man sagt, man kann mit diesem Präsidenten nicht reden, man kann mit Europa nicht reden, man behandelt uns abschätzig, und da werden wir irgendwann mal Maßnahmen ergreifen müssen, die doch dem Westen relativ wehtun. Und da hat Russland eigentlich im Grunde nur militärische Maßnahmen, was anderes gibt es nicht. Denn Russland kann ja keine Wirtschaftssanktionen verhängen, da würde es sich selbst mit schaden. Es wird den Gashahn, den Ölhahn nicht zudrehen, sodass am Ende da tatsächlich von einigen hier auch irgendeine Form von militärischer Option diskutiert wird.
Und damit haben wir dann das Wort Krieg in dieser Sendung doch auch erwähnt. Herr Professor Steinbach, jetzt wird ja schon gehandelt. Die in Großbritannien ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, Flugplätze und Luftwaffenstützpunkte in Syrien würden geräumt. Das russische Militär sagt, wir haben gesehen, die US-Marine bewegt sich im Golf. Großbritannien hat auch schon U-Boote versetzt, Russland die Flotte in Syrien. Ist es eigentlich normal in einer solchen Situation?
Na klar, was würde man als Soldat anders tun, als einer Gefahr auszuweichen versuchen? Und jede Stunde, die verstreicht, gibt natürlich der syrischen Armee die Möglichkeit, umzudisponieren und sich sozusagen aus dem Staube zu machen hier und da. Gleichwohl bleibt die Gefahr bestehen, und ich denke einmal, wir haben einen Gesichtspunkt noch nicht erwähnt, das ist der August 2013. Damals wurde zum ersten Mal massiv Giftgas eingesetzt. Damals hatte sich Präsident Obama verpflichtet, bei Überschreiten der roten Linie tätig zu werden. Und er ist es nicht geworden. Und das war sozusagen der traurige Tiefpunkt der Glaubwürdigkeit amerikanischer und westlicher Politik. Und das war das Tor, das damals Putin aufgestoßen hat, nicht nur um nach Syrien hineinzugehen, sondern auch um diese Ukraine Geschichte im Frühjahr 2014 anzuzetteln. Das heißt, um eine militärische Auseinandersetzung kommt man praktisch nicht mehr herum, in der einen oder anderen Weise. Die Frage ist jetzt nicht, wird es donnern oder nicht donnern, es wird donnern, sondern die Frage ist, welche Lehren werden daraus gezogen, in Washington zum einen, aber mehr noch in Moskau. Wird man in Moskau endlich bereit sein, sich sozusagen wieder auf den Genfer Prozess zu besinnen, Sotschi und andere Plätze, an denen man handelt, mehr oder minder zu vergessen? Oder wird man die sture Rolle, die man bisher gespielt hat, weiterspielen, mit der Gefahr, dass man sich auch in weiterem Maße zunehmend abhängig macht von Assad? Wir haben das vorhin diskutiert. Inwieweit ist denn Assad abhängig sozusagen von der russischen Politik? Er ist es, jawohl. Aber Russland ist in gewisser Weise auch abhängig von Assad. Das haben wir erlebt, dass Russland, das ist vorhin zu Recht gesagt worden, eigentlich möchte Putin sich irgendwie herausziehen aus der Geschichte, möchte zu einer Lösung kommen. Aber Assad möchte keine Lösung, solange nicht alle Teile des syrischen Territoriums unter seiner Herrschaft sind. Und damit ist der nächste Assad-Konflikt programmiert, nämlich in Idlib, entgegen den Interessen der Russen, die dort gerne eine Deeskalationszone haben würden.
Ja, wir haben einige Punkte auch noch nicht angesprochen. Das Schöne ist, wir haben noch eine ganze Stunde Zeit. Dann fragen wir vielleicht auch mal nach, welche Chancen der UN-Sicherheitsrat jetzt eigentlich hat. Und wir wollen natürlich auch wissen, welche Fragen haben Sie? Der Themenabend auf NDR Info. Pulverfass Syrien. Wie gefährlich ist die Konfrontation zwischen USA und Russland? Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit der Redezeit. Rufen Sie uns an 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Nummer 08000 44 1777. Oder schreiben Sie uns, wir freuen uns auch auf Ihre Mail, ndr.de/redezeit. Bis gleich.
NDR Info. Themenabend.
Heute zum Thema Pulverfass Syrien. Wie gefährlich ist die Konfrontation zwischen USA und Russland? Ein Themenabend. Falls Sie jetzt erst zuschalten, dann ein herzliches Willkommen. Aus aktuellem Anlass haben wir das Thema der Redezeit heute geändert und wir werden über die brisante Lage in Syrien weiter debattieren. Falls Sie sich jetzt schon auf eine Redezeit zum Zentralabitur gefreut haben, bitte merken Sie sich Ihre Frage. Diese Sendung werden wir bald nachholen. Nach dem mutmaßlich syrischen Giftgasanschlag in Douma hat US-Präsident Trump mit Vergeltungsschlägen gedroht, auch an Syriens Partner Russland. Angela Merkel kündigte heute an, es werde aber keine deutsche Beteiligung geben. Offenbar werden schon britische U-Boote in Stellung gebracht. Russische Kriegsschiffe sind ausgelaufen. Also ist eine diplomatische Lösung vielleicht gar nicht mehr möglich. Und die Aufregung, aber auch die Irritationen sind groß. Wer verfolgt eigentlich welche Interessen? Und können die Europäer etwas tun, um die Lage zu beruhigen? Dazu hat sich Jonas Kühlberg umgehört. Er fragte, was meinen Sie, wie gefährlich ist die Lage?
Tja, und die Raketen von den Amerikanern kommen und die werden dann abgeschossen von den Russen. Schwierig. Es ist halt, kann schon eskalieren, das Ganze.
Ich hoffe, dass hinter dem ganzen Twitter-Harakiri doch eine Rationale steht.
Ob da nicht wirklich irgendwie Raketen demnächst fliegen. Und wir sind so ziemlich mittendrin. Als Deutschland.
Ich wäre für Verhandlungen und nicht militärischen Eingriff.
Mich beunruhigt die ganze Situation vor allen Dingen. Es ist nicht mehr unterscheidbar, wer da gut und böse ist, ob diese Bilder auch stimmen. Also im Moment bin ich da total irritiert.
Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Einerseits muss man den Menschen helfen, aber andererseits wieder einen Krieg.
Also es müsste Gespräche sind das Einzige, was helfen kann, meiner Ansicht nach.
Ich denke, die Diplomaten haben da auch noch ein Wort mitzureden. Es sind alle Seiten, ob es Russen, Syrer, also Assad-Regime ist oder auch die NATO, hoffe ich, bleibt besonnen. Ja.
Also ich möchte da nicht die Entscheidung haben müssen.
Soweit schon erste Meinungen. Und was denken Sie oder haben Sie eine Frage? Rufen Sie an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns unter ndr.de/redezeit. Wie gefährlich ist es? Dazu haben wir in der ersten halben Stunde des Themenabends schon einige Einschätzungen unserer Experten gehört. Ich darf sie noch mal vorstellen. Zum einen Martin Ganselmeier. Er ist in Washington Leiter des ARD-Hörfunkstudios. Bei Ihnen ist es noch guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Ganselmeier, Sie haben uns auch schon bestätigt, es gibt so gewisse Tendenzen von Donald Trump, jetzt doch die Sache ein bisschen zurückzuziehen.
Ja, er äußert sich mal so. Vorhin hat er am Rande einer anderen Veranstaltung gesagt, es käme möglicherweise schon sehr bald eine Entscheidung. Heute Morgen hat er getwittert, es könnte sehr bald sein, es kann aber auch noch dauern. Also da würde ich nicht zu viel reininterpretieren. Was, glaube ich, wichtiger ist und vernünftiger ist, der Verteidigungsminister Mattis, der gesagt hat, wir sind noch dabei, die Geheimdiensterkenntnisse auszuwerten. Der Sender MSNBC meldet gerade, dass angeblich den Geheimdiensten Urin- und Blutproben vorliegen und in diesen Urin- und Blutproben von Opfern seien Chlorgas und Nervengift nachgewiesen worden. Also das muss man mal abwarten. Das sind jetzt erste Meldungen, ob sich das bestätigt. Insgesamt gibt es hier in den USA wenig Zweifel, dass da ein Giftgaseinsatz getätigt worden ist. Insofern ändert das sicherlich nichts an den Planungen, die Verteidigungsminister Mattis jetzt macht. Er bereitet verschiedene militärische Optionen vor, die er im Moment im Weißen Haus mit dem Nationalen Sicherheitsrat und Präsident Trump diskutiert.
Und wir haben natürlich auch eine russische Sicht. Hermann Krause ist uns zugeschaltet, der Leiter des ARD-Hörfunkstudios in Moskau. Guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend.
Und während Trump hin und her seine Meinung ein bisschen verändert, muss man sagen, Präsident Putin bleibt seiner Meinung treu und sagt, das war kein Giftgas.
Ja, das ist richtig. Die russische Position ist so, dass sie sagen, wir müssen einerseits abwarten. Andererseits waren unsere Militär schon da und haben sich das angeschaut und haben festgestellt, es ist kein Giftgasangriff. Ich möchte nur noch mal eines betonen, weil vorhin bei dieser Umfrage ja auch schon die Angst da war, dass möglicherweise Russland und Amerika sich da gegenseitig beschießen. Es gab eine Äußerung von einem Botschafter, von einem russischen Botschafter im Libanon. Der hat gesagt, wenn die Amerikaner oder wenn die Verbündeten russische Ziele, russische Militäreinrichtungen, russische Soldaten angreifen, dann behalten wir uns das Recht vor, zurückzuschießen und den Angreifer zu vernichten. Er hat aber nicht gesagt, und das hat hier auch in Moskau niemand gesagt, wenn geschossen werden sollte Richtung syrische Flughäfen oder so, dann werden wir Russen diese Raketen abfangen. Also das ist etwas ganz Unterschiedliches und da muss man schon mehr aufpassen, dass man das nicht durcheinander bringt. Es ist nicht so, dass hier von russischer Seite gesagt wird, wenn geschossen wird mit Raketen, Amerikaner, Franzosen, Engländer, wer auch immer, dann werden wir darauf antworten. Nein, es ist nur gesagt worden, wenn diese Raketen russische Militärangehörige, Soldaten oder die russische Basis treffen, dann antworten wir. Also das ist ein wichtiger Unterschied, den man in der Diskussion nicht vergessen darf.
Darauf kommen wir sicherlich auch noch mal näher zu sprechen. Ich darf in unserer Runde auch den Nahostexperten Professor Udo Steinbach begrüßen. Willkommen auch an Sie.
Schönen guten Abend.
Und Sie haben sich ja schon festgelegt im ersten Teil dieser Sendung und Sie sagen, es knallt. Die Frage ist nur, wo und wie.
Ja, das ist richtig. Aber ich habe hinzugefügt, dieser Knall ist nur dann gerechtfertigt, wenn er den politischen Prozess wieder in Gang bringt. Der politische Prozess, das heißt der Prozess nach der Zukunft des Regimes in Damaskus, ist im Augenblick auf Eis gelegt. Wir haben gesehen, dass die Parteien, die ihn im Augenblick bestimmen, die Türkei, Russland und Iran, nicht in der Lage sind, die Dinge voranzubringen. Das heißt, es bedarf eines weiteren Akteurs, der nun endlich seriös und rational die Dinge voranbringt. Und wenn dazu ein Militärschlag hilft, nicht nur der Amerikaner, vielleicht sogar mit europäischer Unterstützung, französischer, britischer und politischer Unterstützung aus Berlin, dann wäre eine solche Maßnahme gerechtfertigt.
Sie sagen einem Akteur, haben Sie da schon genauere Vorstellungen?
Sie meinen, was die...
Wer es sein könnte, in welcher Stellung?
Ja, aber im Augenblick, die militärische Front zeichnet sich ja ab. Das sind die Amerikaner, die Briten und die Franzosen. Gerade der französische Präsident Macron hat sich sehr festgelegt. Und ich denke auch mal, wir können von dieser Trias ausgehen. Wobei wir allerdings sagen müssen, alle Parteien, diese drei, haben immer wieder kalte Füße bekommen in den letzten 7 Jahren, wenn es am Ende um eine Intervention ging. Sowohl in Washington als auch die Franzosen und die Engländer. Und so dass man vielleicht nicht allzu viel da geben kann, wenn sie jetzt versichern, sie würden gemeinsam zuschlagen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie es tun, ist erheblich. Und noch einmal, es geht nicht so sehr um den Militärschlag an sich und um seiner selbst willen. Es geht um die Frage, wie bringen wir den politischen Prozess voran? Wie schaffen wir in Syrien wirklich Stabilität? Und damit, wie können wir einen ernsten ersten Schritt tun, um den Nahen und Mittleren Osten als Ganzen zu stabilisieren.
Soweit die Einschätzungen und Meinungen unserer Experten. Und jetzt sind Sie gefragt. Rufen Sie uns an, diskutieren Sie mit 08000 44 1777. Und diese Nummer hat auch Wilhelm Rohlfink gewählt. Guten Abend.
Ja, hallo, wunderschönen guten Abend. Also zunächst mal möchte ich uns alle mal kritisieren, denn diese Geschichte, die da in dem Land da abspielt sich mit, warum brauchen wir da Chemieeinsätze wie diese hier, um ernsthaft wieder darüber zu diskutieren. Wir hätten schon viel früher reagieren können und dann wäre diese Situation gar nicht gekommen. Dazu muss ich also feststellen, dass ich persönlich es ein wenig kritisch betrachte, dass wir nun ständig über Russland und über Amerika reden, aber wohl offensichtlich total vergessen, dass Europa, dass Deutschland auch kein Schmetterlingsland ist. Wir produzieren also am laufenden Band Waffen, die den Hintergrund haben, irgendwo kriegerisch zu sein. Und das mit hohem Ergebnis und hohem Nutzen. Und das scheint uns doch vorrangig auch zu interessieren. Und darum sollten wir uns auch mal an die Nase fassen, was wir da tun und ob wir nicht vielleicht auch verantwortlich sind für jetzt da oder woanders morgen.
Mhm. Herr Rohlfink, da waren schon gleich zwei Anmerkungen drin. Ich möchte mal erst auf Ihre erste eingehen und das ist natürlich eine berechtigte Frage, auch an Herrn Krause in Moskau und an Herrn Ganselmeier in Washington. Wenn wir jetzt den Konflikt, den wir jetzt seit 2-3 Tagen haben, anschauen, bedurfte es dessen eigentlich noch, Herr Krause?
Also es bedürfte es keines Konfliktes. Also ich verstehe jetzt die Frage nicht ganz so. Aber
wenn ich das richtig verstanden habe, meinte Herr Rohlfink, die Lage in Syrien ist lange klar und was Machthaber Assad macht, ist auch lange klar. Und warum haben wir die Eskalation jetzt?
Ja, man ist ja relativ machtlos gegenüber diesem Herrn, also das ist das Problem. Sie haben ja vorhin gefragt, ob Russland Einfluss auf ihn hat, anscheinend nicht genügend. Ob Putin nicht genügend Druck ausübt oder ob in diesen Milizen, die zur syrischen Armee gehören, ob es da welche gibt, die nicht auf Assad hören, das ist die Frage, die wir nicht klären können. Dass Russland, dass die Amerikaner, dass Deutschland, Europa oder wer auch immer Waffen exportiert, ist eine andere Geschichte. Hat unmittelbar mit diesem Krieg zwar nichts zu tun, aber die Frage ist natürlich, gibt es überhaupt noch eine Vision? Wir hatten ja einmal einen amerikanischen Präsidenten, der gesagt hat, eine Welt ohne Atomwaffen. Da sind wir weit von entfernt. Und das ist das eigentlich Erschreckende, dass beide Seiten, das USA und Russland, aufrüsten und, wie ich es sehe, diese neue Administration um Trump herum ist da sitzen Falken drin, die sich schon negativ über Russland geäußert haben, dass einem Angst und Bange wird. Mhm. Also ich lebe ja nun lange in diesem Land und zu behaupten, das hier wäre das Reich des Bösen und dergleichen, das finde ich ist völlig verfehlt. Und wir sind wieder da angekommen, wo alte Feindbilder aufgebaut werden. Wie man da wegkommt, das ist wirklich eine ganz schwierige Situation.
Und darüber sprechen wir auch noch ausführlich. Aber zunächst dieselbe Frage auch an Martin Ganselmeier in Washington. Also, wenn ich Herrn Rolfink richtig verstanden habe, dann war das schon die Frage, warum zeitlich eigentlich jetzt?
Ja, natürlich ist das jetzt ein Punkt, sag mal, dass die Krise nochmal ausgelöst wird, hat sicherlich mit dem Giftgaseinsatz zu tun. Aber eigentlich, wenn es nach der Trump-Regierung ginge, würde er, wie gesagt, die 2000 dort noch vorhandenen US-Soldaten abziehen. Instinktiv will Trump eher sich zurückziehen aus dem Nahen Osten. Das wollte ja auch Obama schon. Das ist sicherlich die Spätfolge dieser imperialen Überdehnung unter George W. Bush und dem Irakkrieg. Das Ganze ist ja traumatisch gewesen für Amerika. Wir haben gerade den 15. Jahrestag gehabt, dass Bagdad gefallen ist. Insgesamt sieht die Mehrheit der Amerikaner heute diesen Krieg ebenfalls negativ. Und es gibt einfach in der US-Bevölkerung keine Mehrheit mehr, dass Amerika sich militärisch mit einem massiven Aufgebot von Soldaten in einem Land des Nahen Ostens engagiert. Insofern ist die Schwierigkeit, dass US-Präsidenten sicherlich sich vielleicht bemühen, irgendwie einen Friedensprozess voranzubringen, aber nicht wirklich mit militärischer Kraft dahinter stehen können. Und das ist sicherlich ein Dilemma. Es wäre interessant zu fragen, was wäre gewesen, wenn Obama die rote Linie durchgezogen hätte, also wenn er gesagt hätte damals, okay, wir bestrafen Assad, wir gehen militärisch vor. Er hat es nicht getan damals. Er glaubte auch damals, gute Gründe dafür zu haben. Großbritannien wollte plötzlich nicht mehr mitziehen. Obama sagt im Rückblick, es sei die beste Entscheidung seines Lebens gewesen. Es gibt trotzdem viele Kritiker, die das bezweifeln. Aber das ist so ein bisschen Geschichte im Rückblick und das bringt uns wahrscheinlich nicht weiter. Aber all das zeigt, wie vertrackt die Situation ist und die Amerikaner, Mattis wäre vielleicht jemand, der sagt, lass uns den Genfer Friedensprozess wiederbeleben. Bei Donald Trump bin ich mir nicht einmal sicher, ob er wirklich weiß, was der Genfer Friedensprozess im Einzelnen beinhaltet.
Wir sprechen heute an unserem Themenabend jetzt in der Redezeit über das Pulverfass Syrien und heute Abend ist sein Name auch schon oft gefallen, der des Machthabers Assad in Syrien und darüber richtet sich auch die Frage oder Anmerkung von Felix Schamai. Guten Abend.
Nee, Fabian Schamai, guten Abend.
Oh, Verzeihung, da steht bei mir der falsche Name. Fabian
ja, alles,
Schamai.
Alles. Meine Anregung ist ja folgendes, ich gebrauche mal von vorneweg mal einen Satz oder ein Wort. The day after. Was nutzt dann die Weltgemeinschaft oder die Welt, wenn man Assad davonjagt? Man hat ja seine Zeit ja auch Saddam Hussein davongejagt, man hat Gaddafi davongejagt und wenn man dann die Länder jetzt sich anguckt, keine richtige Politik oder keinerlei Szenario aufgestellt für den Tag danach. Es nutzt ja nicht zu sagen, wir jagen die Leute davon. Und lasst man dann einfach die jeweiligen Länder einfach in sich selbst über.
Mhm.
Und da muss doch irgendein Szenario geben. Hoppla, ich will das Wort gleich, es ist zu sehr von sehr weit her, aber Aber so etwas wie Marshallplan, auch für meinetwegen für den Nahosten, das nutzt ja nichts, wenn man sagt, wir vertreiben die jeweiligen Bösewichte und hinterher hat man im Grunde noch größer die Stabilisierung.
Ja, das ist angekommen, Herr Schammer. Ich möchte die Frage auch gleich an unseren Nahostexperten Professor Steinbach weiterreichen. Was ist oder was wäre, wenn Assad weg wäre? Davon ist ja im Moment aber auch noch nicht auszugehen. Also wie sehen denn weitere Pläne aus?
Naja, ich denke mal, wir sollten uns nicht allzu wichtig nehmen. Der Herr hat gefragt, ja, wenn wir vertreiben die Leute, der arabische Aufstand in Tunesien, in Ägypten, in Libyen, im Jemen, im Irak und anderswo ist von den Leuten selber begonnen worden. Das heißt, die wollten den Wandel. Und wenn wir in die syrische Bevölkerung hineinschauen, vor allen Dingen in die syrische Opposition, dann wollen sie noch immer den Wandel. Sie haben unter dem Diktator gelitten und sind aufgestanden. So, das ist natürlich jetzt die Frage, wie kann man diese Prozesse von außen beeinflussen? Man wird sie wohl beeinflussen müssen, weil sie vor unserer Haustür stattfinden. Wir haben gesehen, was geschieht, wenn wir da eine falsche Politik haben. Dann haben wir 1 Million Flüchtlinge hierzulande. Und sicherlich, da sind Fehler gemacht worden. In Libyen sind Fehler gemacht worden. Die Amerikaner im Irak haben Fehler gemacht. Aber zunächst einmal muss man sehen, dass man nicht von dem Status quo ausgehen kann, dass man den Leuten folgen muss, wenn sie den Wandel haben. Und dann wird man sehen müssen, und da liegt wahrscheinlich der große Fehler, den man zu wenig gemacht hat, vor allen Dingen von Seiten der Europäer. Dann wird man im Gespräch mit diesen Menschen ihnen sagen müssen, was ist eine Demokratie, wo will man wirklich hin, welches Ergebnis will man haben. Das ist der Fehler, den man gemacht hat. Nicht, dass man sich hier und da eingemischt hat, sondern dass man sich auf die falsche Weise eingemischt hat und dass man nicht begriffen hat, dass man die Leute fragen muss, was wollt ihr, wo wollt ihr hin, was sind eure Ziele. Und ich denke, hier muss auch eine Korrektur einsetzen. Natürlich ist Bashar al-Assad ein Mann von vorgestern. Der wird auch nicht weiterhin überleben. Aber dann wird man die syrische Bevölkerung fragen müssen. Man wird mit ihr in den Dialog eintreten müssen. Was wollt ihr hin? Und dann wird man sehen müssen, wie kann man einen Beitrag dazu leisten, dass sich diese Völker, die sich so tiefgreifend in die Haare gekriegt haben, dass sie sich wieder mit sich selbst und in sich selbst versöhnen.
Herr Schammer, vielen Dank für Ihren Anruf und für diese wichtige Frage. Ja, Herr Krause, wenn wir davon ausgehen, dass es einen Wandel geben müsste, dann stellt sich schon die Frage, warum stützt Moskau aber denn Assad immer noch?
Ja, weil es niemand anders gibt im Moment, weil keiner in Sicht ist, der diese Position übernehmen kann, die Assad hat. Und es gab ja vor 2 Jahren immer wieder die Hoffnung, dass Putin bereit sein wird, Assad fallen zu lassen oder eine Änderung herbeiführen wird. Dem ist nicht so. Also das ist eine Illusion des Westens gewesen. Und ich glaube auch vieler Beobachter, dass sie glaubten, dass es hier in Russland ein Einlenken gibt. Nein, Putin wird so lange an Assad festhalten, wie es geht. Wenn es denn noch mehr Druck von Seiten des Westens, der Amerikaner oder wem auch immer geben würde, oder wenn man einen Plan vorlegen würde nach dem Motto, wenn du Assad fallen lässt, bekommst du dieses und jenes dafür, dann wäre möglicherweise Moskau unter bestimmten Sicherheitsgarantien dazu bereit. Aber das ist ja alles nicht abzusehen, sondern wir erleben einfach, dass sich beide Seiten verfestigen, dass es keine Diplomatie mehr richtig gibt, dass es keine vernünftigen Gespräche gibt, sondern nur gegenseitige Schuldzuweisungen. Und das ist ja auch ein ganz deutliches Zeichen, dass man jetzt über einen militärischen Konflikt nachdenkt, statt in irgendeiner Weise versucht, das Problem anders zu lösen.
An diesem Themenabend sprechen wir hier auf NDR Info über das Pulverfass Syrien und wir fragen, wie gefährlich ist die Konfrontation zwischen USA und Russland? Rufen Sie gerne noch an, 0800 44 1777. Jetzt in der Leitung Patrick Stange aus Hannover. Ich grüße Sie.
Schönen guten Abend. Ich muss sagen, dass ich mich schon wieder ein bisschen aufrege seit diesem Giftgasangriff, weil natürlich sofort der Schuldige feststeht. Das ist Herr Assad und der muss das auch sein. Und jetzt muss man den natürlich wieder bombardieren. Allerdings ist die Frage, welche Gründe sollte er denn haben? Also der IS ist massiv zurückgedrängt worden. Das steht eigentlich kurz vorm Sieg, könnte man fast behaupten. Also warum sollte er denn ausgerechnet jetzt? Also das wäre ja wirklich sehr dumm. Und ich glaube, dass die Vorverurteilung einfach nicht angemessen ist.
Ja.
Ja. Und was das Risiko, was damit einhergeht, irgendwie für den Weltfrieden betrifft, da sollte man darauf vielleicht ein bisschen erstmal prüfen und erstmal die Untersuchung abwarten, die ja wohl am Wochenende auch starten soll. Und was die Hintergründe angeht, dass es eventuell tatsächlich ja auch die sogenannten Rebellen vielleicht selbst gewesen sein könnten, um sowas eben zu provozieren.
Mhm. Ja. Ja. Danke für Ihren Einwand, da waren wir auch tatsächlich schon mal, ob das denn in Ordnung ist. Danke, Herr Stange, für Ihren Anruf. Die Vorverurteilung, an diesem Punkt waren wir wollen aber gerne noch mal etwas genauer darauf eingehen. Also bis hierhin, Herr Ganselmeier, Sie haben es gerade auch schon gesagt, es liegen jetzt Untersuchungen vor, wonach dort Giftgas eingesetzt wurde. Was wir immer noch nicht wissen und was wir vermutlich auch nicht wissen, nachdem die Experten da waren, ist, wer es war.
Ja, richtig. Und im Prinzip hat der Stange recht. Eigentlich müsste man das vernünftig aufklären. Man müsste wirklich deutliche Indizien haben. Ob das restlos aufgeklärt werden kann, weiß ich nicht. Natürlich werden das auch hier Politiker gefragt und die sagen dann immer, wenn man mal die Geschichte anschaut in den letzten Jahren, dann war es doch am Ende so, dass diese Giftgaseinsätze eben vom Assad-Regime ausgingen. Und um solche Bomben abzuwerfen, die dieses Gas enthalten, ich bin kein militärischer Experte, ich kann das selber nicht beurteilen, aber dazu braucht es doch eine gewisse Logistik, die einfach die Rebellengruppen oft gar nicht haben, sodass es äußerst unwahrscheinlich sei, dass das von Rebellengruppen kam, sondern das deute auch darauf hin, dass dies eher von Assads Truppen eingesetzt worden ist. Wie gesagt, ich bin kein Militärexperte, aber das war auch in den vergangenen Jahren so. Trotzdem hat er sicherlich recht, man hätte dies abwarten sollen.
Und eine zweite Frage, die ich gerne an den Nahostexperten Professor Steinbach stellen möchte. Was, wenn es nicht Assad war? Also wer hätte dann ein Interesse an einem solchen Anschlag?
Ich möchte mich nicht wiederholen, aber ich möchte noch einmal sagen, es ist eigentlich egal, wer es war. Der Giftgaseinsatz ist ein Aufhänger, um etwas zu tun, was längst notwendig ist. Ob Assad das getan hat oder ein anderer, es sind 70 Leute ums Leben gekommen. Es hat viel schrecklichere Dinge in Syrien gegeben ohne Giftgas als diese 70 Tote. Wir haben Angriffe von Hunderten von Toten erlebt, die nicht durch Giftgas provoziert worden sind. Wir haben eine systematische, und da können Sie fragen, wen Sie wollen, all die Hilfsorganisationen, die Ärzte ohne Grenzen, wir haben eine systematische Vernichtung der humanitären Infrastruktur Syriens erlebt, die ausgeht von dem Regime und von den Truppen des Regimes. Und wenn jetzt die Frage gestellt wird, warum ausgerechnet jetzt? Ja, jetzt, es muss etwas geschehen. Diese Dinge müssen zu einem Ende gebracht werden. Und der anstehende Militärschlag ist nicht das entscheidende Faktum, sondern das entscheidende Faktum, vorhin ist es gesagt worden, the day after. Das entscheidende Faktum, die entscheidende Frage ist, was wird danach geschehen? Und das muss eine politische sein. Und die muss endlich dazu führen, dass wir Parteien entwickeln, dass wir Parteien im Spiel haben, die verantwortungsbewusst genug sind, um in Damaskus eine Lösung zu finden. Russland allein plus Iran plus die Türkei sind es nicht. Und wenn dazu führt, dieser Anschlag, dass die Gespräche vorankommen, dass man Russland ins Boot holt. Ohne Russland wird es nicht gehen, aber Russland muss im Boot mit anderen sitzen. Es kann die Dinge allein nicht dirigieren. Dann ist ein Schlag gerechtfertigt. Ob das nun aufgehängt wird an dem Giftgas jetzt oder an anderen Dingen.
Wobei wir ja heute auch schon gehört haben, dass eine Attacke eben nicht rechtlich abgesichert wäre, Herr Ganselmeier.
Ja, die Diskussion gibt es auch hier, wobei hier eher diskutiert wird, ob der Kongress, der US-Kongress, ein Mitspracherecht haben sollte, also zunächst darüber abstimmt oder in irgendeiner Form mit darüber befindet. Natürlich wäre es ideal, wenn das Ganze auch bei den Vereinten Nationen in irgendeiner Form abgesegnet würde, wie zum Beispiel damals beim ersten Golfkrieg von George Herbert Walker Bush, also Bush dem Älteren, der damals auch ein grünes Licht von den Vereinten Nationen bekommen hat. Aber das steht ziemlich, also da ist überhaupt nicht in Sicht, dass sowas käme. Russland würde das blockieren. Insofern denken die Amerikaner gar nicht an den Weg über die Vereinten Nationen, sondern hier wird eher gesagt, müsste der Kongress eingeschaltet werden. Und bei einer Militärattacke oder ein Militärschlag wie vor einem Jahr, was so ein Warnsignal war, da wird hier allgemein auch von Rechtsexperten die Auffassung vertreten, das kann der Präsident entscheiden, ohne den Kongress einzuschalten. Wenn es mehrere Tage dauert oder auch gar eine Woche, dann sei der Kongress einzuschalten.
Sie meinten jetzt mit Ihrem ersten Hinweis quasi, wenn es sich um eine kleinere militärische Aktion handeln sollte.
Richtig, wie vor einem Jahr diese 50 Marschflugkörper, die eine Luftlandebahn zerstört haben. Das gilt als eine Aktion, also ein Warnschuss. Das darf der Präsident auch ohne den Kongress in irgendeiner Form einzubinden. Da ist eben jetzt genau die Diskussion, wird das eine längere Aktion, dann sollte man den Kongress in irgendeiner Form einbinden.
Sie hören NDR Info und jetzt den Themenabend zum Thema Pulverfass Syrien. Wir haben eine Mail bekommen von Herrn Kramer. Er schreibt, Militärschläge sind selten eine Lösung. Allerdings verstehen Putin und Assad nur eins, Stärke. Und diese Erfahrung haben weder Putin noch Assad in den letzten 10 Jahren gemacht. Reden bringt weniger als gar nichts. Siehe Krim, Ostukraine oder eben Syrien. Man sollte vor Militärschlägen alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Cyberangriffe sowie noch strengere finanzielle Visa-Sanktionen für Putins und Assads Buddies, wie Herr Kramer es nennt. Herr Krause, was wären denn Sanktionen, die Moskau, die Putin tatsächlich nochmal zu einem Umdenken in der syrischen Strategie brächten? Gibt es überhaupt welche?
Ich glaube, Russland reagiert nicht auf Sanktionen. Das ist das Problem, dass man im Westen meint, wenn man hier Sanktionen verhängt, dann wird Putin einlenken. Also wir erleben ja das direkte Gegenteil. Alle Sanktionen, die man bisher versucht hat, haben nicht dazu geführt, dass er seine Politik in der Ostukraine geändert hat, dass er darüber nachdenkt, ob er die Krim zurückgibt, dass er seine Syrien-Politik ändert. Im Gegenteil, dies führt nur zur Verhärtung. Das ist das Problem. Ob es nun richtig harte Sanktionen gibt, so nach dem Motto, wir schließen die Russen aus vom internationalen Finanzverkehr, das weiß ich nicht. Das wäre natürlich etwas, das würde richtig wehtun. Also die jetzigen Sanktionen tun ja auch schon weh. Aber ich möchte nochmal auf einen anderen Aspekt hinweisen, über den wir hier gar nicht gesprochen haben. Diese ganze Aktion hängt natürlich auch mit der Innenpolitik in den jeweiligen Ländern zusammen. Martin Ganselmeier weiß natürlich viel besser als ich, wie es im Moment um Herrn Trump steht, der große Probleme hat, mit einigen Affären fertig zu werden. Und aus dem Grunde macht er das, um auch zu zeigen, hier, ich bin der große Kriegsherr. Und es ist ihm vielleicht mehr oder weniger im Moment gar nicht unrecht, dass er jetzt zeigen kann, wie viel Macht er hat und wie wichtig er doch ist, damit die Welt das begreift und vor allen Dingen das amerikanische Volk sieht, dass es eben nicht um Stormy Daniels und um andere und um Dinge geht, die sehr unappetitlich und peinlich sind für ihn. Mhm. Und gucken wir mal nach Frau May, die große Probleme mit ihrer ganzen Brexit-Geschichte hat, den Fall Skripal unglaublich aufgebläht hat und daraus eine internationale Krise gemacht hat, aus der sie gestärkt glaubt, hervorgehen zu können. Für die ist es natürlich auch hervorragend, wenn sie jetzt sagen kann, wir stehen zusammen mit den Amerikanern da und werden das durchziehen. Und Herr Macron hat gesagt, die rote Linie. Ja, da muss er sich plötzlich dran halten. Also ich finde da die Politik unserer Kanzlerin ausnahmsweise mal lobenswert, dass sie sagt, wir bleiben ruhig und wir machen da nicht mit. Aber die anderen machen das natürlich auch, um von ihren innenpolitischen Problemen abzulenken.
Und auch wir machen jetzt eine Sendung darüber, weil es natürlich schon ein gewisses Unbehagen gibt, wenn man sich die Akteure anschaut und mit welchen Worten bis hierhin zumindest sie jonglieren. Jetzt haben wir Gerd Clausen aus Bremen in der Leitung. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Das Pulverfass Syrien, wie gefährlich ist die Situation? Nicht so ganz schlimm. Vor 6 Wochen zitterte die Welt noch vor einem Atomkrieg mit Nordkorea. Redet keiner mehr von. Vor 2-3 Wochen ging es um US-Zölle für Stahl und Aluminium. Das Thema ist auch schon fast wieder vom Tisch. Jetzt schreibt Dirk Müller schon vom Dritten Weltkrieg da um Syrien. Wir haben heute die Aktienmärkte mal angeguckt. Hunderttausende Anleger interessiert das überhaupt nicht. Die sehen das nicht dramatisch. Der DAX steigt, der Dow Jones steigt. Den eigentlichen Skandal finde ich, worum geht's da eigentlich? Das weiß ja kaum noch irgendjemand. Der Krieg dauert jetzt schon länger als der gesamte Zweite Weltkrieg. Mit Bomben werden sie das nicht wirklich zu Ende kriegen. Was soll der Unfug? Was machen die Vereinten Nationen eigentlich? Kann man den Laden nicht mal auflösen und komplett neu gründen? Die sollen doch den Frieden erhalten. Es wird gar nichts. Und wenn sich zwei Männer wegen einer Frau prügeln, habe ich mal gehört, dann geht es ihnen um das Prügeln und nicht um die Frau. Und ähnlich sehe ich das hier in Syrien auch.
Sie glauben also tatsächlich, das ist jetzt ja viel heiße Luft oder Säbelrasseln?
Ja, Säbelrasseln, das beherrscht der Trump wirklich. Wenn er twittert, dann twittert die Welt. Das kriegt er wirklich gut hin, das muss man sagen.
Mhm. Herr Clausen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Da fragen wir jetzt doch nochmal den Nahost-Experten, wobei Herr Clausen das ja auch alles in sich sehr schlüssig begründet hat, Herr Steinbach.
Ja, das ist richtig. Wir diskutieren heute Abend über einen Kasus. Ja, der hat eine gewisse Brisanz. Aber die Einschätzung, dass dies der gefährlichste Konflikt ist mit Blick auf die Zukunft des Nahen Ostens oder des Weltfriedens, diese Einschätzung ist nicht zutreffend. Denke einmal, dass wir hier andere Komponenten ins Feld führen müssen. Herr Trump ist ja nicht so sehr besorgt um die Zukunft Syriens. Herr Trump ist besorgt um die Rolle Irans in Syrien. Das heißt, wir haben hier einen neuen Konflikt, der viel weiter reicht. Trump und Saudi-Arabien plus Israel gegen Iran. Der wird natürlich zum Teil auf syrischem Boden ausgetragen. Je feindseliger Herr Trump Iran gegenübersteht, je nachhaltiger er das Atomabkommen in Frage stellt, umso stärker wird natürlich Iran seine Karten in Syrien spielen. Das wiederum provoziert definitiv die Israelis, die gezeigt haben und die immer klar gemacht haben, dass sie in Syrien nicht mitspielen, wenn es eine Konsolidierung, vor allen Dingen militärische Konsolidierung der Position Irans in Syrien geht. Dann schlagen sie zu und sie haben immer wieder zugeschlagen. Der letzte Schlag liegt noch gar nicht lange zurück. Das ist der eigentliche Konflikt, der sozusagen eskalieren könnte und am Ende in eine globale Dimension kommen könnte. Amerika gegen Iran, Iran, das profitiert von allen möglichen Instabilitäten, gestützt von Israel, das ohnehin ein Problem hat mit der gesamten Region, plus ein Saudi-Arabien, dessen Außenpolitik völlig unüberschaubar geworden ist, das sich im Jemen einmischt. Da liegt die wirkliche Brisanz. Syrien liegt mittendrin, ein Platz, an dem Stellvertreterkriege ausgetragen werden. Aber die eigentlichen Frontstellungen, der eigentliche Brennstoff, der liegt tatsächlich an anderen Fronten. Was nicht heißt, dass wir natürlich, und das war vorhin mein Votum, dass wir Syrien zu befrieden suchen, mit Blick darauf einen ersten Schritt zu tun, in dem gesamten Nahen und Mittleren Osten der Stabilität näher zu kommen.
Dazu haben wir auch eine Mail bekommen, und zwar aus Braunschweig von Jörg Martin. Er schreibt, er sei über die Lage in Syrien äußerst entrüstet durch die USA, und uns als Verbündete wurde Syrien bewusst destabilisiert, ohne das Recht, diesen souveränen Staat zu zerstören. Ich kürze es ein bisschen ein. Er schreibt nämlich auch, er sieht als einzige Möglichkeit an, Assad konstruktiv bei einem langsamen Wandel der Gesellschaft zu unterstützen. Und das haben wir ja von Ihnen heute Abend auch schon ein paar Mal gehört, Herr Professor Steinbach. Eine Frage, die wir vorher aber noch am Telefon hatten und die ich nicht vergessen habe, ist, wie geht es eigentlich weiter mit dem UN-Sicherheitsrat, Herr Ganselmeier? Der macht ja in diesem Fall tatsächlich keine besonders gute Figur.
Nein, und die Amerikaner sind eigentlich schon seit vielen Jahren nicht diejenigen, die große Hoffnungen in den UN-Sicherheitsrat setzen. Sie haben nun eine Botschafterin, eine amerikanische UN-Botschafterin, Nikki Haley, die sehr öffentlichkeitswirksam dort auch die amerikanische Position vertritt. Aber das ist mehr eine PR-Aktion, und die Amerikaner haben nicht wirklich die Hoffnung, über den UN-Sicherheitsrat viel zu bewegen. Im Gegenteil, Trump hat sich sehr abschätzig über die Vereinten Nationen geäußert. Er kenne den Laden aus New York so ungefähr, und die essen immer ganz schön dort und führen ein schönes Leben, aber bringen tut das nichts. Und warum eigentlich so viele Leute? Also von ihm ist da wirklich nicht zu erwarten, dass da große neue Initiativen kommen.
Aber UN-Generalsekretär Guterres warnt ja auch nur vor einer Eskalation in dieser Geschichte. Geht damit auch so ein bisschen Vertrauen in Institutionen verloren?
Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also Donald Trump ist nun wirklich niemand, der in irgendwelche internationalen Organisationen, multilaterale Organisationen irgendein Vertrauen setzt. Er ist ja angetreten, eher einen neuen Nationalismus. Also er glaubt an die Nationen. Er glaubt zum Beispiel auch nicht an die EU. Er glaubt nicht an die Vereinten Nationen. Er macht das notfalls mit, wenn es ihm dient. Aber er hat nicht vor, diese Institutionen zu stärken.
Und Herr Krause, auch die Frage nach Moskau. Welche Rolle spielt für Moskau der UN-Sicherheitsrat? Ist das auch mehr ein Theater? Ich meine, die Rolle Russlands dort ist ja eine unumstritten sehr große mit den Blockaden.
Ja, natürlich. Also ich denke schon, dass Russland da großen Wert drauf legt. Und die Auftritte des jetzigen russischen Botschafters Wassili Nebenzia werden hier im Fernsehen regelmäßig gezeigt. Also sie werden nicht live übertragen, weil da ja eine Zeitverschiebung ist. Aber für die russische Politik spielt der UN-Sicherheitsrat schon eine gewisse Rolle, schon immer. Das war schon zu Zeiten der Sowjetunion, als Herr Gromyko immer Niet gesagt hat. Für Russland, glaube ich, ist gerade eben das, was man so internationale Verträge nennt und dergleichen, von großer Bedeutung. Und internationale Institutionen, auch wenn man oftmals dagegen schimpft und wenn man sagt, die sind gegen uns gerichtet, legt man auf diese internationalen Institutionen doch einen großen Wert. Und der UN-Sicherheitsrat, wo Russland ja eben neben den USA eine wichtige Rolle spielt, der wird hoch eingeschätzt. Natürlich findet man da nicht zueinander. Und wenn man das zum Beispiel analysiert, es gab ja zwei Entwürfe. Man sollte den Chemiewaffen, den angeblichen Chemiewaffenangriff in Duma untersuchen. Einen amerikanischen und einen russischen Entwurf. Der amerikanische Entwurf hat so etwas wie einen Automatismus vorgesehen. Der wurde von den Russen abgelehnt. Dann haben die Russen einen Entwurf vorgelegt, der wurde von den Amerikanern abgelehnt. Also es spielt sich dort auch natürlich eine Politik ab, die für beide Seiten sehr wichtig ist, weil man sieht dort eigentlich, sie kommen nicht zueinander und sie finden nicht zueinander. Und das ist das große Problem. Und meine Sorge ist halt, dass eben diese neue amerikanische Administration mit den vielen Falken dort ein Russlandbild hat, das wirklich dazu führen wird, dass die Konfrontation in absehbarer Zeit zunimmt.
Das möchte ich direkt vielleicht, Frau Langhammer, will ich da ein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch nochmal betonen will. Hermann Krause hat zu Recht vorhin darauf hingewiesen, auf die innenpolitische Perspektive. Donald Trump war ja eigentlich angetreten. Er hat ja gesagt, ich will das Verhältnis zu Russland wieder bessern. Ich will ein gutes Verhältnis zu Putin haben. Er ist da heftig kritisiert worden, von sowohl in der eigenen Partei als auch von den Demokraten. Donald Trump stand immer im Verdacht, mit Putin unter einer Decke zu stecken, ein zu enges Verhältnis mit Russland anzustreben. Sonderermittler Mueller, seine Arbeit, versucht ja gerade herauszufinden, ob das Wahlkampfteam von Donald Trump unzulässige Kontakte zu russischen Behörden hatte. Das heißt, das Russland-Bild hier in den USA ist verheerend. Die Wahlbeeinflussungsversuche Russlands spielen eine große Rolle. Das, was auf der Ukraine, auf der Krim passiert ist, spielt eine Rolle. Insofern steht Donald Trump unter ungeheurem Druck, auch Härte gegenüber Russland zu zeigen. Und insofern erschwert das natürlich eine Verständigung zwischen Russland und Amerika.
Sie hören die Redezeit zum Thema Pulverfass Syrien. Wie gefährlich ist die Konfrontation zwischen den USA und Russland? Und Sie können immer noch anrufen. Gut 20 Minuten haben wir noch. 0800 44 1777. Sagen Sie uns Ihre Meinung oder stellen Sie Ihre Frage. Die kostenfreie Nummer ins Studio. 0800 44 1777. Ja, und jetzt haben Sie es eigentlich beide auch schon zumindest in Nebensätzen erwähnt, Herr Krause in Moskau und Herr Ganselmeier in Washington. Wir wollen in dieser Sendung natürlich auch immer vorausschauen und jetzt auch fragen, wie geht's denn jetzt aber weiter? Welche Wege gibt es denn aus einer solchen Krise? Putin und Trump, beides sehr starke Charaktere, sag ich mal, absolute Machtmenschen und zumindest auch in Trumps Fall wirklich unberechenbar. Vielleicht mögen Sie anfangen, Herr Ganselmeier. Wie geht das jetzt gesichtswahrend?
Ja, ich versuche mal ein mögliches Best-Case-Szenario zu entwickeln. Ich glaube schon, dass wir rechnen müssen, dass es zu einem Militärschlag kommt, aber hoffentlich ist der begrenzt. Hoffentlich sind nicht russische Einrichtungen oder russische Soldaten betroffen. Und hoffentlich führt vielleicht dieser Militärschlag dann in der Tat dazu, dass man sagt, es kann nicht bei einem solchen Militärschlag alleine bleiben, sondern wir müssen auch die Friedensanstrengungen, den Genfer Friedensprozess wieder stärker beleben. Ganz im Sinne dessen, was Mattis heute im US-Kongress gesagt hat. Vielleicht finden sich da Anhänger, Befürworter, dass Amerika auch entdeckt, es kann nicht einfach einen solchen Schlag geben und dann ziehen wir wieder ab und interessieren uns nicht mehr dafür. Und die Europäer könnten da sicherlich konstruktiv mitwirken. Also wenn das gelänge, um diesen Friedensprozess wieder in Gang zu setzen, ich könnte mir auch vorstellen, wenn Trump und Putin sich tatsächlich auch noch mal treffen persönlich, die Chemie zwischen den beiden scheint ja zu stimmen. Sie kommen halt irgendwie nicht zueinander. Aber ich glaube, die Bereitschaft wäre da. Es gibt ein sehr kritisches Umfeld hier in den USA, was sicherlich sehr kritisch schaut, was macht Trump mit Putin. Aber trotzdem gibt es keine Alternative. Eine Lösung geht nur mit Amerika und mit Russland.
Herr Krause, Sie haben es vorher schon mal kurz erwähnt, dass Russland zum Teil auch falsch zitiert wird mit der Antwort auf Trumps angekündigte, wann auch immer, Attacke. Heute hat der ehemalige Vize im NATO-Militärstab Harald Kujat auf NDR Info vor einer Eskalation des Konflikts gewarnt. Er sagte, wir stehen an der Schwelle zu einem heißen Krieg, aber er ist noch weitergegangen und meinte, unsere Sicherheit liege in der Hand Putins. Stimmen Sie ihm zu?
Schwer zu sagen, aber sagen wir, Putin ist eine Hand. Es gibt viele Hände, die dafür verantwortlich sind.
Aber viele Seiten meinen ja, dass er der Besonnenere ist in dieser Konstellation.
Also das weiß man auch nicht so ganz genau. Man weiß ja nicht, wie er reagieren wird. Aber das Entscheidende ist in der Tat, die beiden Präsidenten müssten zusammenkommen und dann müsste so etwas wie eine Abrüstungsspirale wieder mal in Gang gesetzt werden. Denn wir erleben ja das direkte Gegenteil. Beide Seiten rüsten auf. Ich lese gerade hier, während wir miteinander reden, dass die Amerikaner jetzt überlegen, auf ihren U-Booten Atomsprengköpfe zu installieren. Und dann werden die Russen da auch wieder mitziehen und so weiter und so weiter. Also das ist in der Tat ein Risikoproblem. Und auch wenn wir das jetzt hier in Syrien überstehen, der nächste Konflikt kommt unter Garantie, wenn es nicht Versuche gibt, miteinander zu reden. Und wir erleben hier in Russland einen unglaublich starken Anti-Amerikanismus. Amerika ist an allem schuld. Also ob Sie jetzt mit dem Professor, mit dem Taxifahrer, mit dem Politiker, mit wem Sie immer reden, Amerika ist schuld und Amerika macht sein eigenes Ding. Europa hängt am Gängelband der Amerikaner, Deutschland sowieso und so weiter und so weiter. Also ein starker Anti-Amerikanismus und in den USA eine starke Russophobie, sodass da irgendetwas geschehen muss, dass man da rauskommt. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass Europa, dass Deutschland da eine besondere Rolle spielen wird. Im Moment erkennen wir die nicht richtig, aber es muss dringend was passieren, wenn dieser Konflikt hier mehr oder weniger glimpflich ausgeht. Der nächste wird unter Garantie kommen, wenn Russland und Amerika sich weiterhin so benehmen wie zwei Prügelknaben, die meinen, jeder müsste zeigen, dass er der Stärkere ist. Wobei wir natürlich wissen, dass Russland nicht der Stärkere ist. Wir erleben das ja gerade an den Wirtschaftssanktionen hier. Die Wirtschaftssanktionen, die die Amerikaner verhängt haben, treffen die russische Wirtschaft, treffen das System Putin ganz hart. Und das ist auch etwas, worüber man nachdenken muss. Ist das wirklich notwendig? Muss das sein, dass Russland große wirtschaftliche Probleme hat, damit Amerika vielleicht besser im Aluminium-Business oder in anderen Bereichen ist, wo plötzlich die Oligarchen mit Sanktionen verhängt worden sind? Also Trump treibt da auch eine Handelspolitik zugunsten der USA nach dem Motto America First.
Es ist ein sehr vielfältiger Konflikt, aber ich glaube, in eine ganz ähnliche Richtung geht Martin Schlemmer aus Hannover. Guten Abend.
Guten Abend.
Ihre Meinung, Herr Schlemmer?
Ja, meine Meinung, Kalte Krieg war nie zu Ende, sondern Russland ist zurückgedrängt worden und jetzt ist wieder aufgestanden. Es geht nur um Kräftemessen. Man tut, was man kann und nicht, was richtig ist. Es geht nicht um die Demokratie oder um die Menschenrechte oder um Chemiewaffe. Man hat es Saddam lange Zeit freie Hand gegeben, Chemiewaffen zu benutzen. Demokratie, ja, das ist nicht einfach so bombardiert wird. Durch die Demokratie kommt nicht durch bombardieren die Länder und einfach zur Seite beseitigen die Diktatoren. Wir haben noch schlimmere Diktatoren in diesem Gebiet als was Assad ist. Mhm. Aber die werden unter Schutz, weil die zu uns passen und die anderen werden nicht unter Schutz, müssen die weg, weil die nicht zu uns passen. Und wer sollte kommen? Sind die wirklich besser als Assad? Wenn die an der Macht kommen, sind die wirklich richtige Leute? Man sollte die Syrer, die in Deutschland sind, jede einzelne fragen. Und die werden alle sagen, Assad ist viel, viel besser als die, die kommen wollen. Also, es geht nur um Kräftemessen. Etwas tun und dann nachdenken, ob das richtig war. Das ist alles nicht mit dem Plan, das ist nicht um die Menschen, sondern einfach Kräfte messen zwischen die Westen und Osten.
Herr Schlemmer, jetzt haben Sie das schon sehr schön beschrieben. Haben Sie denn genauso konkret auch eine Vorstellung, wie es gehen könnte ohne Krieg und ohne Gewalt?
Das muss irgendwie durch die Bildung kommen. Wenn die Menschen in diesem Gebiet gebildet sind, dann werden nicht zum Wasser greifen, sondern werden sie zusammen das Land aufbauen. Und die werden auch nicht ein oder andere Diktatoren beugen und nicht jeder irgendwie Waffen in der Hand nehmen, um sich durchzusetzen, sondern werden ihren Verstand benutzen. Und Bildung ist das den Weg zur Demokratie, und Demokratie bringt Sicherheit und Freiheit.
Herr Schlemmer, vielen, vielen Dank.
Wenn ein Mensch nicht gebildet ist, ja, dann wählt nicht der Richtige, sondern läuft hinterher.
Bildung als Schlüssel, vielen Dank. Das finde ich eine schöne Idee, nur sie braucht natürlich auch viel Zeit, Herr Professor Steinbach.
Ja, das ist schon richtig. Langfristig ist das durchaus eine Perspektive, aber natürlich, wir stehen hier in einer Situation, wo wir fragen, wie kommen wir aus der gegenwärtigen Sackgasse heraus? Und noch einmal, ich denke doch, dass Europa eine Rolle zu spielen hat. Die haben wir bisher nicht gespielt, die haben wir auch nicht gesucht. Obama hatte immer angekündigt, dass sie sich zurückziehen werden, und er hat sich in großer Weise zurückgezogen. Dann entstand ein Vakuum, und die Parteien sind gegeneinander aufgestanden und fanden in Syrien einen guten Platz, wo sie gegenseitig miteinander ringen können um Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten. So, hier ist, das ist unsere Nachbarschaft. Da kommen wir nicht drum rum. Wir haben 1 Million Flüchtlinge aus Syrien gehabt. Wir werden in absehbarer Zeit 1 Million Flüchtlinge aus Gaza haben, weil der Nahostkonflikt weitergeht und die Bevölkerung in Gaza nicht mehr länger dort leben kann. Das haben die Vereinten Nationen klipp und klar wiederholt erklärt. Das heißt, wir brauchen eine Außenpolitik, die sich nicht nur richtet an den einen oder anderen, an die Israelis oder an die syrischen Parteien. Wir brauchen eine Politik, die sich richtet an alle Parteien. Und da fehlt es den Europäern einfach an Fantasie. Wir werden in absehbarer Zeit, denke ich einmal, erleben, das wird noch wenige Wochen dauern, dass die Amerikaner ihre Sanktionen gegen Iran wieder auflegen. Eine verhängnisvolle Entscheidung, weil das natürlich dazu führt, dass Iran alle Karten in der Region spielen wird, die es in der Hand hat, gegen die Interessen des Westens, der Amerikaner und so weiter. Das heißt, wir brauchen eine aktive Iran-Politik, um Iran einmal herauszuholen aus dieser unseligen Allianz mit Assad, die die Iraner eingegangen sind, weil sie sich ständig bedroht fühlen von den Amerikanern und von den Europäern. Das ist die Zukunft. Die Amerikaner werden keine Rolle mehr wirklich zu spielen haben. Russland muss einbezogen werden. Auch das ein Fehler in der vergangenen Politik. Russland war seit dem 18. Jahrhundert eine Nahostmacht. Sie war in sowjetischen Zeiten eine Nahostmacht. Und wir haben hinterher so getan, als sei das eine Bananenrepublik. Das hat den Putin zu Recht geärgert. Also eine vielseitige Politik, die ausgeht von Europa, die die richtigen Akteure anspricht und die richtigen Themen wählt. Das ist eine Politik, die ist überschaubar, die hat auch keine militärische Komponente und die hat auch nicht die Komponente der ständigen Einmischung der Europäer in die inneren Angelegenheiten der Völker im Nahen und Mittleren Osten.
Ich möchte noch eine Mail vorlesen von Thomas Drescher aus Wesendorf. Er schreibt, auch wenn es sicher nicht darum geht, erinnert mich Trumps Verhalten an die Rahmenhandlung des Films Wag the Dog. Der Präsident hat etwas zu vertuschen und lässt zur Ablenkung einen Krieg in fremder Gegend stattfinden. Professor Steinbach kommt mit seiner Einschätzung der großen Rahmenhandlung der Sache sicherlich näher. An dem Punkt waren wir auch schon mal kurz, dass eben bei vielen Beteiligten innenpolitisch auch einiges im Argen liegt und deswegen solche Themen wie jetzt, die sofort in die Schlagzeilen schaffen und die sofort alles andere nach unten verdrängen, vielleicht auch ganz willkommen sind. Herr Ganselmeier, es geht nun von Präsident Trump aus. Wir unterstellen ihm ja immer, dass er nicht so lange vorher nachdenkt, bevor er was twittert. Liegen wir vielleicht falsch?
Ja, es gibt viele, die sagen, ja, da steckt doch eine Strategie dahinter und er will manchmal mit seinen Tweets ablenken. Das mag sein, da glaube ich sogar an eine gewisse Strategie. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe ihn jetzt seit 2 Jahren sehr intensiv beobachtet. Eine kohärente Strategie entdecke ich nicht. Was hier stimmt, und das muss man nochmal betonen, ein ganz wichtiges Ereignis für Donald Trump in dieser Woche war die Razzia bei seinem persönlichen Anwalt am Montag. Die hat ihn erschüttert, er hat getobt am Dienstag, er muss stundenlang wie ein angeschossenes Tier im Weißen Haus herumgelaufen sein. Natürlich, das ist sein Anwalt gewesen, der in den letzten Jahren das für ihn erledigt hat, was möglicherweise unangenehm war. Das waren Frauengeschichten, das waren andere Dinge. Da sind Akten beschlagnahmt worden, Mails. Das heißt, er muss damit rechnen, dass dort auch Leichen im Keller versteckt waren. Und das hat ihn wahnsinnig geärgert. Und insofern sind diese Tweets, die er gestern abgeschickt hat, auch dadurch zu verstehen, dass er nach einem Ventil sucht, dass er deutlich machen will, möglicherweise ablenken will von innenpolitischen Schwierigkeiten. Das kann gut sein. Und interessanterweise ist ja direkt, wenn man das Tweet sieht, was er direkt nach diesem Tweet über Russland geschickt hat, da vermengt er die Sonderermittler, die Arbeit des Sonderermittlers Mueller mit Russland, mit Syrien. Also es wird alles in einem Tweet genannt. Und das lässt doch darauf schließen, dass bei ihm das alles zusammenfließt.
Und jetzt, da kann man Martin ja ganz froh sein, ganz froh sein, dass Putin nicht twittert. Der hat ja noch nicht mal sein Handy. Er hat keins, er hat das gesagt. Er wird sich auch kein zulegen. Als Geheimdienstmann weiß er, die Dinger sind abhörbar.
Mhm. Ja. Und eigentlich ist das jetzt zum Schluss der Sendung hin tatsächlich auch ein Aspekt, den ich gerne noch mal kurz beleuchten würde mit Ihnen allen zusammen, nämlich die Frage der Aufarbeitung oder auch der technischen Möglichkeiten. Also wenn wir früher von Krisen, Kriegen oder Konflikten, wenn wir die betrachten, dann gab es da rote Telefone und bis das Telefonfräulein da umgesteckt hat, dann war vielleicht der eine oder andere auch schon von der Palme wieder runter. Was machen diese neuen Medien, das Getwittere, die Videos, von denen wir nie mit Bestimmtheit sagen können, wo sind sie aufgenommen worden? Wie verändert das jetzt auch gerade dann rückwärts wieder die Diplomatie, Herr Steinbach?
Naja, man kann natürlich heute zu jeder Meldung sagen, es ist ein Fake News. So war es nicht. Und daraus leitet sich dann ein unendliches Getöse, ein unendlicher Disput, eine Diskussion ab, was kann man tun, was darf man tun, was darf man nicht tun. In der Tat, diese neuen Medien machen es sehr viel schwerer, klare Informationen zu haben und auf der Basis klarer Informationen klare Entscheidungen zu fällen. Und das sehen wir insbesondere natürlich an der amerikanischen Politik, aber auch an der russischen Politik und auch sonst, wenn wir hören, etwa was aus Teheran kommt. Die Fake News und die Möglichkeit, dass oder die Unmöglichkeit, die Schwierigkeiten, dass Nachrichten nicht mehr eindeutig als richtig oder unzutreffend identifiziert werden können, das macht die Dinge gefährlicher und in einem gewissen Maße auch irrational.
Der eine Punkt, genau, das sind jetzt eben Videos, die wir gesehen haben oder auch wenn uns jetzt Nachrichten erreichen, dass Ärzte das getestet haben wollen und es sich wohl um Giftgas gehandelt hat, von dem wir, ich möchte es nochmal sagen, immer noch nicht wissen, woher es kam. Herr Ganselmeier, das andere sind natürlich auch tatsächlich so schnelle Daumen wie bei Präsident Trump.
Ja, natürlich. Also es ist bei ihm wirklich so, er sieht etwas bei Fox News und er ärgert sich vielleicht drüber oder sagt, ja, die haben recht und er twittert das sofort raus. Er schlägt aus dem Bauch heraus vor, die US-Soldaten abzuziehen aus Syrien. Er sagt, ein Treffen mit Nordkoreas Diktator ist absolut gut, das ist eine gute Idee. Ich mache das, ohne sich vorher mit seinen Diplomaten abzustimmen. Das heißt, da werden Positionen direkt aufgegeben oder schaukeln sich hoch. Es wird dann ganz, ganz schwierig, wieder zurückzugehen. Früher hätte man gesagt, ja, das lässt man erstmal sacken, man berät und man versucht das dann ganz allmählich und vernünftig einzutüten. Und heute geht das viel, viel schneller und ein Präsident, der bewusst der Schnellste sein will, mit seinem Finger am Twitter-Knopf, der macht es sich natürlich ganz, ganz schwer, hinterher nochmal herunterzukommen und es bleibt keine Zeit mehr zum Nachdenken.
Herr Krause, Sie haben es vorher auch schon erwähnt, das wird nicht der letzte Konflikt sein. Also haben wir jetzt auch durch dieses schnellere Medien, aber vielleicht auch durch manchmal undurchsichtige Lagen eine Verschärfung insgesamt der Weltlage?
Also Russland hat viele Fehler gemacht. Putin, eine seiner größten Fehler ist diese Trollfabrik, die es in Petersburg gibt. Und mit dieser Trollfabrik hat er ja auch den amerikanischen Wahlkampf beeinflusst. Die Russen haben ja gedacht, Trump wäre besser als jeder andere. Und sie haben alles getan, damit dieser Präsident die Wahl gewinnt. Und das ist verheerend gewesen. Das schlägt jetzt zurück, dieses Pendel. Aus dem Grunde muss Trump plötzlich so eine harte Russlandpolitik betreiben. Also da kommt das wieder zurück, was man sich hier eingebrockt hat. Der Kreml hat gedacht, er könnte das so ohne weiteres machen. Es würde nicht auffallen über Facebook, über Twitter oder über welche Möglichkeiten man sich da ausdenkt, den Wahlkampf in den USA zu beeinflussen. Und das das finden die Amerikaner gar nicht gut. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt oder führt auch noch dazu, dass sich die Situation noch weiter verschärfen wird. Ansonsten erleben wir hier auch, dass alles, was irgendwie kommt, sofort in Frage gestellt wird. Die schon erwähnte Sprecherin des Außenministeriums, die bezeichnet fast alles als Fake News. Auch jetzt, was in Fall Skripal hochkommt und auch was, wenn irgendetwas gefunden werden sollte in Duma, dann werden die Russen sagen, nein, das stimmt nicht, das ist nicht der Wahrheit entsprechend. Das ist das große Problem, dass sich Moskau mittlerweile so eingeigelt hat und eine derart destruktive Position eingenommen hat, dass es wirklich schwierig ist, da rauszukommen. Und mit der jetzigen Konstellation, mit dem jetzigen Präsidenten in den USA, wird das nicht einfach werden. Ich sehe da eigentlich sehr, sehr schwarz.
Das war der Themenabend auf NDR Info zum Thema Syrien. Wie gefährlich ist die Konfrontation zwischen den USA und Russland? Ein herzliches Dankeschön an unsere Experten. Zum einen an Martin Ganselmeier, den Leiter des ARD-Hörfunkstudios in Washington, und Hermann Krause, den Leiter des ARD-Hörfunkstudios in Moskau. Und herzlichen Dank auch an den Nahost-Experten Professor Udo Steinbach. Dankeschön auch an die Redaktion, an Petra Lehnert und natürlich auch an das gesamte Team heute Abend hier bei NDR Info. Danke für Ihr Interesse und danke für Ihre Anrufe. Wir haben noch mehr Mails bekommen. Bitte seien Sie nicht böse, schreiben Sie uns wieder und beim nächsten Mal lesen wir auch Ihre Mail vor. Jetzt noch der Tipp für morgen Abend, Freitag, 21.05 Uhr. Dann hören Sie an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin, morgen mit dem Schwerpunkt Auswirkungen des Internets auf unsere Gesellschaft. Mein Name ist Birgit Langhammer. Bis bald, schönen Abend noch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.